herzlich willkommen zum Podcast Wir sprechen Deutsch, wie uns der Schnabel gewachsen ist. Ich bin Adrian Pritzko. Im Studio ist auch Dr. Leo Kretzenbacher, Dozent an der School of Languages and Linguistics, German Studies Program an der Melbourne Universität. Hallo Leo.
Hallo Adrian.
Zusammen mit Leo wollen wir heute uns in die Tiefen und Besonderheiten einer Kunstsprache wagen. Und das ist die deutsche Sprache, die weltweit von 130 Millionen Menschen gesprochen wird. Leo ist einer davon.
Ja.
Und einer, der auch was davon versteht als Linguist. Hat man ein anderes Verständnis der Sprache als ein Normalsprechender wie ich zum Beispiel? Wie ist es denn für dich, wenn du jetzt eine Konversation führst mit jemandem und der spricht ein ungewöhnliches Deutsch. Kannst du ganz normal diese Konversation führen oder bist du nahe dran, ihn ständig oder sie ständig zu korrigieren?
Ich kann die Konversation hoffentlich einigermaßen normal führen. Ich würde die Ohren sehr spitzen. Ich würde nicht korrigieren. Das ist ja kein Schüler, kein Student, kein Studierender von mir, dem ich Deutsch beibringen muss. Aber ich würde die Ohren spitzen, um zu hören, naja, vielleicht woher kommt der denn? Höre ich da ein bisschen einen Akzent raus? Oder hat er Ausdrücke, die jugendsprachlich sind? Hat er Ausdrücke, die aus den Medien kommen, die mir nicht so geläufig sind? Also solche Sachen würden mich dann sehr interessieren.
Also du bist ja Linguist und du bist ja kein Sprachlehrer in dem Sinn, sondern du guckst da den Menschen auf den Mund und versuchst herauszufinden, wo steht die deutsche Sprache? Verstehe ich das so richtig?
Ich habe zwei Paar Stiefel sozusagen oder zwei Hüte, wie die Engländer sagen. Ich bin Linguist auf der einen Seite, das ist mein Forschungsbereich. Ich bin aber auch Sprachlehrer. Wir unterrichten natürlich auch an der University of Melbourne, unterrichten wir auch Deutsch. Da gibt es eben manchmal kleine Konflikte. Als Linguist möchte ich eben versuchen, die Sprache zu beschreiben, wie sie vorkommt, wie sie gesprochen wird. Und da ist also die Kategorie richtig oder falsch nicht unbedingt zutreffend. Als Sprachlehrer muss ich meinen Studierenden Regeln geben. Und das ist manchmal ein bisschen schwierig, wenn man an Sachen denkt wie die Rechtschreibung, die neue Rechtschreibung, die sehr, sehr viele Kann-Bestimmungen hat. Das ist wundervoll für Muttersprachler und Muttersprachlerinnen. Man muss nicht mehr ganz genau auf den Punkt alles beachten. Für Sprachlernende ist es schwierig, diese Kann-Bestimmungen. Also da kann ein Komma stehen, muss aber kein Komma stehen. Das ist natürlich schwierig dann zu unterrichten, sowas.
Und da sind wir beim Thema, beim heutigen Thema, die Rechtschreibereform. Die ist auch schon ein paar Jahre alt. Es gibt schon eine Generation oder mindestens zwei Generationen, die mit dieser Reform aufgewachsen sind. Ich gehöre noch zu der Generation, die das Deutsch schon hinter sich gehabt haben und von der Reform nichts wissen wollten und auch jetzt noch nichts wissen möchten. Also wie ist das, die Rechtschreibereform? Ist sie jetzt durchgesetzt worden? Besteht sie jetzt? Hält man sich daran? War es richtig? War es falsch? Das sind alles Fragen, auf die wir heute Antworten haben möchten.
Also vielleicht machen wir das eins nach dem anderen. Ist sie durchgesetzt worden? Im Prinzip ja. Bei wem muss sie durchgesetzt werden? Die Rechtschreibreform, die Rechtschreibung hat nur Gültigkeit innerhalb der Schule. Es geht tatsächlich darum, dass Lehrer und Lehrerinnen sagen können, da hast du einen Fehler gemacht, ohne dass der Schüler oder die Schülerin sagt, ja, wieso? Woher wissen Sie das? Sie ist maßgeblich im Behördenschriftverkehr. Also wenn ich ein amtliches Schreiben bekomme, dann sollte das in einem Deutsch sein, auf das sich alle einigen können jedenfalls. Aber darüber hinaus ist sie nicht maßgeblich. Also kein Mensch wird gezwungen, das Wort das, die Konjunktion das mit Doppel-S statt mit scharfem S zu schreiben. Nicht? Ich habe gerade vor kurzem einen Roman von Christian Kracht gelesen, der also sehr dezidiert die alte Rechtschreibung beibehält, obwohl er Schweizer ist. Also schreibt er Bahnhofsstraße mit Doppel-S, aber dieses das schreibt er in seinem Roman immer mit scharfem S. Das heißt, niemand kann gezwungen werden dazu, die Rechtschreibung zu verwenden. So hat sich auch die Reform sozusagen selbst reformiert. Die Rechtschreibreform war ein langer Prozess, der in den ich glaube, 80er Jahren des 20. Jahrhunderts begonnen hat, unter Mitwirkung staatlicher Stellen aus verschiedenen deutschsprachigen Ländern und auch unter Mitwirkung sehr vieler Linguisten. Und davon hat sich dann vieles nicht durchgesetzt. Und die Frage ist zum Beispiel, wie viel sich in den Medien durchsetzt. Also wenn wir das gewohnt sind, das online oder in der Zeitung, in Zeitschriften zu lesen, dann gewöhnt sich das Auge schnell um. Also gerade die scharfe S-Doppel-S-Regelung ist ein ganz interessantes Beispiel dafür. Und das wurde übernommen von den meisten Zeitungen und Zeitschriften, aber andere Sachen wurden nicht übernommen. Also wurde die Reform sozusagen reformiert und dann gab es eine Reform der Reform der Reform und noch eine Reform und so weiter, sodass wir also in vielen Bereichen Sachen zurückgenommen, dass in vielen Bereichen Sachen zurückgenommen wurden und andere Sachen haben sich gehalten, aber wie gesagt, sie sind nicht, haben keinen Gesetzescharakter.
Wo gab es denn eine Reform? Nur in der Rechtschreibung oder auch in der Grammatik? Also ich nehme mal an, weil es ja Rechtschreibreform heißt, eigentlich nur in der Rechtschreibung.
Aber ja, das geht nur um die Rechtschreibung okay. Eigentlich. Die Frage ist natürlich, inwieweit solche Sachen wie Kommasetzung, Satzbau, wo gehört ein Komma hin, ob das schon in die Grammatik hineingeht. Aber im Wesentlichen geht es tatsächlich um die Rechtschreibung.
Also, ich bin ja auch in den Medien tätig, nicht unbedingt Printmedien, aber Online-Medien. Ich schreibe auch nur Doppel-S, also kein scharfes S, oder? Heißt das scharfe S?
Scharfes S, ja.
Ich höre immer wieder mal Leute sagen, das schreibt man aber nicht so, das schreibt man so. Aber als Schweizer, wir kennen das scharfe S sowieso nicht. Also generell mache ich da keine Fehler, aber im Volksmund mache ich hin und wieder mal einen Fehler.
Also die Geschichte mit dem scharfen S ist ein bisschen ein Trauerspiel. Also wenn ich persönlich was zu sagen hätte, natürlich hat mich wieder keiner gefragt, hätte ich das scharfe S abgeschafft. Ich finde, das scharfe S außerordentlich folkloristisch. Es ist die Lederhose der deutschen Rechtschreibung. Keine andere Sprache hat es. Das scharfe S ist entstanden aus einem sogenannten Digraph, einem Doppelbuchstabenzeichen, das von Druckern erfunden wurde. Zwar ein langes S und ein kurzes S oder ein langes S und ein Z wurden verbunden zum scharfen S. Zum scharfen S. Andere Druckerligaturen wie FL und so weiter, haben sich nicht als eigene Buchstaben durchgesetzt, nur eben dieses komische scharfe S. Die neue Rechtschreibung hat zwar das ein bisschen logischer gemacht, das ist also nach kurzen Vokalen haben wir Doppel-S, nach langen Vokalen oder Diphthongen, also Ei, Au und so weiter, haben wir scharfes S. Aber es ist immer noch, ich persönlich halte es immer noch für überflüssig, das scharfe S. Und ich finde, da hat die Schweiz ganz recht. Meine geheime Theorie ist, dass das Schweizer Vermögen gebaut wurde dadurch, dass sie die Schreibmaschinentasten vom scharfen S zuerst ins Ausland verkauft haben. Und das war der Grundstock für das Schweizer Volksvermögen.
Okay. Also es gibt, hast vorhin gesagt, es gibt logische Überlegungen, warum die Rechtschreibreform auch durchgeboxt wurde. Das sehe ich auch ein. Also zum Beispiel drei Konsonanten hintereinander durfte man ja nicht schreiben bis zur Reform. Schifffahrt zum Beispiel.
Es gab welche, ich glaube Schlammmasse. Ich denke, wenn ein Konsonant... Ein Vokal darauf folgte, musste man sie schreiben, wenn ein Konsonant darauf folgte oder umgekehrt. Also es war eine sehr, sehr komplizierte Regelung und insofern hat die neue Rechtschreibung doch einiges vereinfacht. Also eben zum Beispiel mit dem scharfen S, also musste mit scharfem S geschrieben werden, müssen mit Doppel-S und so weiter. Das ist vereinfacht worden und es ist vieles vereinfacht worden. Das ist ganz gut so. Im Grund ist die Frage natürlich, brauchen wir sowas? Brauchen wir eine Rechtschreibreform? Ich denke, es gibt Vorzüge, wenn man eine Rechtschreibreform hat, einfach deswegen, weil sich die Sprache ändert, auch die Aussprache ändert und weil die Rechtschreibung ein bisschen Schritt halten sollte mit der Aussprache. Deutsch ist da ein relativ gutes Beispiel. Wir haben die erste große Rechtschreibreform gehabt nach der Reichsgründung 1870-71. Da wurden dann eben regionale Schriftunterschiede angeglichen und es wurde in allen deutschsprachigen Staaten einigermaßen gleich geschrieben. Und es wurden eben Ausspracheänderungen in Betracht gezogen. Im Englischen, das Englische ist ein gutes Gegenbeispiel, im Englischen gibt es diese Spelling Bees, sowas gibt es im Deutschen gar nicht, weil die deutsche Rechtschreibung für Muttersprachler relativ einfach ist. War sie auch vor der Reform und ist sie auch jetzt nach der Reform. Aber das Englische, die englische Orthographie basiert auf der Aussprache, auf der spätmittelalterlichen Aussprache des Englischen und hat mit der Aussprache gar nicht mehr so viel zu tun. Deswegen ist Rechtschreibung in englischsprachigen Ländern noch viel, viel stärker als in deutschsprachigen Ländern ein Klassenausweis sozusagen. Ja, also die Wohlerzogenen, die gebildeten Leute beherrschen Rechtschreibung und die sogenannten ungebildeten Leute beherrschen es eben nicht so gut. Und das vermeidet man dadurch, indem man die Rechtschreibung alle 100 Jahre mal zum Beispiel anpasst an die Aussprache. Und das ist im Prinzip gar keine schlechte Sache, finde ich.
Dann gibt es aber noch Überlegungen, logische Überlegungen, die gehen um drei Ecken zum Beispiel. Ein Beispiel Stängel, das haben wir immer mit E geschrieben, jetzt neu ist es mit Ä, weil es eine Abwandlung ist von Stange.
Ja, also das sind, es gibt alle möglichen Überlegungen, die in so eine Orthographiereform reingehen. Also eine ist eben, sollen wir stärker etymologisch buchstabieren, das heißt stärker nach dem Wort, nach der Wortherkunft. Das ist zum Beispiel gemacht bei Gräuel, das hängt mit dem Grauen zusammen, wird jetzt mit A Umlaut geschrieben, wurde früher mit E geschrieben. Das gleiche mit Stängel, behendig oder behende, glaube ich, wird mit A Umlaut jetzt geschrieben. So genau kenne ich mich da auch nicht mehr aus, weil es mit Hand zu tun hat und so weiter. Das ist ein Grundsatz, aber ich glaube, der ist auch nicht durchgehend durchgesetzt worden. Es ist eben eine Möglichkeit, Rechtschreibung zu organisieren. Ob das jetzt ein Vorteil ist, also Stängel mit A Umlaut zu schreiben, weiß ich nicht. Vielleicht ist es ein bisschen, das ist vielleicht ein bisschen einfacher sogar für Sprachlernende, wenn die Verwandtschaft von Wörtern kennenlernen. Für Muttersprachler, glaube ich, ist das kein massiver Unterschied.
Da haben wir Schweizer es wieder besser, weil wir haben keine Rechtschreibung. Das gibt es nicht in der schweizerdeutschen Sprache. Ich kann schreiben, wie ich möchte. Alles stimmt, alles ist richtig.
Wie ist das in der Schule in der Schweiz, wenn der kleine Maxl alles, wenn der kleine Maxl statt A immer O schreibt?
Nee, also noch klar, also A und O, das liegt ja auf der Hand, aber wir lernen ja Hochdeutsch in der Schule. Also wir sprechen ja Hochdeutsch. Ja. Wir schreiben nicht Schweizerdeutsch, sondern Hochdeutsch. Und dann muss man sich an die Grammatik und die Rechtschreibe Regeln halten, aber im Schweizerdeutschen nicht. Also es gibt auch schweizerdeutsche Literatur.
Selbstverständlich, ja.
Und es ist immer interessant zu lesen, zu sehen, wie die Leute sich versuchen auszudrücken. Also wie gesagt, es gibt keine Regeln.
Es gibt, wenn ich richtig informiert bin, auch eigentlich kein Schweizerdeutsch. Also es gibt Zürichdeutsch, Baseldeutsch, Berndeutsch.
Jeder Kanton hat seine.
Jeder Kanton, eigene, ja. Zum Teil jeder Ort, nicht wahr, ja. Wenn ich das richtig verstehe. Und das ist eben sehr interessant, weil das im deutschen Sprachraum eigentlich einmalig ist. Linguisten sprechen hier von einer Diglossie. Wir haben also die Alltagssprache, die sehr, sehr stark mundartlich geprägt ist und dialektal. Und dann haben wir die Hochsprache, die tatsächlich Schweizer Standard ist, nicht in allen Fällen äquivalent mit dem deutschen oder österreichischen Standard. Also es heißt zum Beispiel parkieren statt parken, nicht wahr? Was vollkommen legitim ist.
Campieren, ja? Grillieren.
Genau. Aber diesen Unterschied gibt es nicht so stark in Deutschland oder in Österreich, obwohl es natürlich auch Dialekte gibt, aber es gibt auch geschriebene Dialekte natürlich, aber da ist sehr oft die Frage, wie soll ich das denn schreiben? Also soll ich ein dunkles A wie O schreiben? Im Bayerischen, ja, also Amass, soll ich das mit A schreiben? Soll ich es mit O schreiben? Oder soll ich es mit A mit einem kleinen Kringel oben schreiben, im Schwedischen? Und da gibt es eben wenig, es gibt Konventionen, aber wenig übergreifende Konventionen. Das heißt, wenn ich zwei verschiedene Mundartschriftsteller lese aus der gleichen Mundart, muss ich mich unter Umständen umgewöhnen, wie die Schreibweise ist, weil einfach da ein übergreifender Standard meistens fehlt.
Zurück zur Rechtschreibereform. Ein weiteres Wort, das mir bei mir hängen geblieben ist, liegt auch auf der Hand. Känguru wird nicht mehr mit H geschrieben am Schluss. Warum?
Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich weiß es nicht. Vielleicht, weil es auch andere Wörter gibt, mit langem, die auf langes U enden und kein H haben, wie du. Ja.
Ja. Und, aber ich setze mich zur Ruhe, ist ja, nicht viel länger als du.
Ja, aber das ist eine Verkürzung von Ruhe.
Aha.
Ja, also okay. Es gibt ein wundervolles Gedicht von Joachim Ringelnatz, das eine Persiflage ist auf Goethes Abendlied. Über allen Wipfeln ist Ruhe, über allen Gipfeln spürest du kaum einen Hauch. Und warte nur balde, ruhest du auch. Und bei Ringelnatz heißt es, warte nur balde, Kängurus du auch oder so ähnlich. Und das funktioniert dann natürlich noch ganz gut, als das mit dem H ist. Heute ist es ein bisschen, heute kann man den Witz eigentlich nicht mehr machen, ist nur ein historischer Witz.
Aber möchten wir es nochmals festhalten hier, jetzt am Schluss unserer Episode, die Rechtschreibereform gilt vor allem in den Schulen. Die Kinder lernen das, sie müssen das so lernen, sonst machen sie einen Fehler. Wenn sie aber dann ins Leben reinkommen, Journalist werden zum Beispiel oder Schriftsteller, können Sie sich an die alte Rechtschreibereform halten und niemand kann Ihnen einen Strick, wie sagt man?
Daraus drehen.
Ja. Mit H oder ohne H, egal.
Also vor der Rechtschreibreform gab es den Roman von Uwe Jonsson, der hieß Mutmaßungen über Jakob, wurde damals im Original mit Doppel-S geschrieben, obwohl Jonsson kein Schweizer ist. Und das war nach der alten Rechtschreibung falsch eigentlich. Also auch damals konnte einem Schriftsteller niemand vorschreiben, wie er zu schreiben hat.
Also auch nicht einem Journalisten.
Genau, auch nicht einem Journalisten.
Gut, also dann letzte Frage. Du als Linguist, wärst du da in der Jury gewesen oder in der Expertengruppe? Was hättest du anders gemacht mit dieser Rechtschreibreform? Was liegt dir auf dem Herzen?
Also ich denke, ich hätte das scharfe S abgeschafft. Ja. Das wäre mein größter Wunsch gewesen. Wie gesagt, die Regelung ist ein bisschen logischer jetzt, was in die richtige Richtung geht, aber es ist eigentlich, halte ich das scharfe S für unnötig und ich bin neugierig, ob es vielleicht in 100 Jahren abgeschafft werden wird.
Hat doch noch ein letzter Gedanke, Kleinschreibung, Großschreiben, Kleinschreiben, das ist ja auch so eine deutsche Eigenart.
Eine deutsche Eigenart, die schon sehr lange umstritten ist. Ein großer Sprachwissenschaftler des 19. Jahrhunderts, Jakob Grimm, war ein fanatischer Kleinschreiber. Ich persönlich halte die Rechtschreibung von Nomina die Großschreibung von Nomina für ganz vernünftig, weil es uns erlaubt, uns in den sehr komplexen deutschen Sätzen zu orientieren. Wir können sozusagen mit dem Auge von Nomen zu Nomen, von Hauptwort zu Hauptwort springen und sehen, was ist der Bedeutungskern dieses Satzes, wo sind die wichtigen Hauptwörter. Also das erlaubt uns Orientierung im Text. Und die neue Rechtschreibung hat übrigens auch viel mehr Großschreibung, ja, also unter anderem, also nominalisierte Adjektive und so weiter werden jetzt auch groß geschrieben. Ich finde die Großschreibung von Nomina praktisch eigentlich.
Ich hätte es eher getippt, dass dir auch die Kleinschreibe-Version besser gefällt. Mir gefällt es besser. Ist auch weniger Arbeit auf der Tastatur.
Das ist richtig, ja.
Dr. Leo Ketzenbacher, Dozent an der School of Languages and Linguistics, German Studies Program an der Universität in Melbourne. Besten Dank. Wenn es wieder mal eine Rechtschreibereform gibt, dann wollen wir uns wieder dahinter klemmen.
Ja, gerne.